Und dann habe ich erstmal 6 Monate Fritten auf der Friedrichstraße verkauft, weil nichts kam. Mhm. Und das war sehr, sehr herausfordernd, weil ich natürlich irgendwie an einem Punkt war, wo ich mir dachte, du hast irgendwie 4 Jahre studiert und jetzt verkaufst du Fritten, irgendwas hast du falsch gemacht.
So, ja, Freunde, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei A-List Acting. Mein Name ist Dennis Maddaus und wer mich noch nicht kennen sollte, ich bin Schauspieltrainer und Unternehmer, der Eigentümer von A-List Acting. Aber es soll heute gar nicht primär um meine Person gehen, denn wir haben einen wunderbaren Gast heute hier am Start, nämlich die Schauspielerin Luise Emilie Tscherzig. Herzlich willkommen.
Hello, hello. Mensch, das war das erste Mal seit langem, dass jemand meinen Nachnamen auf Anhieb richtig ausgesprochen hat. Ich bin richtig stolz.
Ich gebe zu, ich habe es ein paar Mal geübt. Aber ist doch schön, dass es geglückt ist. Ja, erstmal, du bist ja kein unbeschriebenes Blatt. Ne? Du hast ja wirklich schon ein bisschen was gemacht. Und ich glaube, wir haben ja auch viele Zuschauer und Zuschauerinnen, die ja sich den Einstieg in die Schauspielbranche wünschen, die sich das vorgenommen haben nach der Schule und oder auch als Quereinsteiger oder Einsteigerin neben dem Hauptberuf. Und ich glaube tatsächlich, dass du uns heute eine Menge tollen und großartigen Input mitgeben kannst, gerade so aus deiner persönlichen Erfahrung. Ja. Und ich würde einfach mal von ganz vorne anfangen wollen. Wie bist du eigentlich zur Schauspielerei gekommen?
Ja, also ich bin ein kleines Theaterkind. So, ich bin eigentlich schon im Theater aufgewachsen. Meine Eltern waren beide an den Städtischen Theatern in Chemnitz. Mein Vater ist ausgebildeter Schauspieler, meine Mutter ausgebildete Puppenspielerin. Und die hat es eben beide nach dem Studium nach Karl-Marx-Stadt verschlagen. Und jetzt wieder Chemnitz natürlich. Und dann haben sie sich dort kennen und lieben gelernt. Und wie das dann so ist, ne, mit dem Bienchen und dem Blümchen, war ich dann das Resultat aus der ganzen Nummer. Und ja, dadurch, dass irgendwie meine Eltern halt mein ganzes Leben lang am Theater waren, mein Vater ist dann auch irgendwann zum Puppenspiel gewechselt, bin ich eigentlich in einem riesigen Puppenhaus aufgewachsen, könnte man sagen. Und das hat auf jeden Fall meinen Wunsch danach, Schauspielerin werden zu wollen, schon sehr, sehr früh geprägt. Aber es war jetzt nie so, dass irgendwie meine Eltern das forciert haben und irgendwie gesagt haben, du machst das auch, du wirst auch in die Richtung gehen und wehe, du wirst keine Künstlerin. Aber es war eben auch nicht so, dass sie mich davon abhalten wollten, was ja automatisch heißt, dass sie offensichtlich auch ganz gute Erfahrungen in dem Beruf gemacht haben und sich dachten, hey, das kann ich schon machen. Und ja, ich habe dann irgendwie super früh angefangen, so Kindermusicals zu spielen, was man halt so macht. Habe auch viel gesungen, hatte viele Jahre Gesangsunterricht eben auch. Und mit 14 bin ich dann in den Theater-Jugendclub am Schauspielhaus gegangen. Und das war dann, glaube ich, auch der Punkt, wo sich sehr eindeutig gezeigt hat, okay, ich will das wirklich, wirklich machen und ich möchte das vor allem auch studieren. Und ja, ich glaube, da in der Zeit am Theater hat sich der Wunsch dann wirklich sehr manifestiert, sag ich mal.
Mhm. Was war so deine Lieblingsrolle, die du früher so gespielt hast, wo du sagst, so, hey, das ist mir voll in Erinnerung geblieben? Hast du da so was ganz Spezielles, irgendwas, wo du sagst, so ja, daran erinnere ich mich gerne zurück?
Also ich muss sagen, ich erinnere mich grundsätzlich an alles gerne zurück. Mir fällt eher was ein, wo ich sage, das müsste ich nicht nochmal spielen. Und das war das Sportstück von Elfriede Jelinek, weil das hat mich schon mental irgendwie sehr auseinandergenommen, weil es einfach sehr schwer war. Und körperlich war es auch ein bisschen anstrengender. Ich glaube, was mir immer in Erinnerung bleiben wird, ist tatsächlich meine erste große Rolle. Das war in einem Kindermusical namens 3 Wünsche frei. Und das habe ich halt, als ich so 4, 5 Jahre alt war, rauf und runter geguckt und es wurde von meiner Musikschule produziert. Wir hatten das damals auf Videokassette. So eine Nummer war das. Und einmal pro Woche musste die reingelegt werden, damit ich das angucken konnte. Und irgendwann durfte ich die Hauptrolle dann darin spielen, als ich dann ein bisschen älter war. Und ich glaube, das ist was, woran ich mich sehr, sehr gerne erinnere, weil das, glaube ich, so das erste Mal auch war, dass ich was gesehen habe und gesagt hat, genau das will ich. Das will ich machen. Genau das, was die da macht, was die da spielt, das will ich auch spielen. Ja. Und ansonsten, ich glaube, der Theater-Jugendclub war für mich halt eine super prägende Zeit. Deswegen hat es sehr viele Sachen gegeben, die ich auch da einfach gemocht habe. Wir haben zum Beispiel Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss für die Bühne adaptiert, was ja ein Klassiker ist, ein Film mit Jane Fonda in der Hauptrolle. Und das war auch total spannend, weil es irgendwie mal was ganz anderes war, was super Modernes war auf eine Art und Weise. Und das war auch so eine Erinnerung, an die ich sehr gerne zurückdenke, auf jeden Fall.
Ach, super. Ich muss da gerade mal einhaken, ne?
Ja.
Du hast gesagt, du warst da so 5 Jahre alt. Und ich finde das hier ist mal richtig spannend, auch nochmal zu betrachten, was es macht, wenn man eben in dem Alter auch schon echte Berührungspunkte mit der Branche beziehungsweise diesen Beruf überhaupt generell hat durch die Eltern.
Das ja. heißt,
wenn ich zum Beispiel, ich habe einen Sohn, der ist jetzt 7 Jahre alt, wenn ich seine Hobbys mir anschaue, das sind halt so ganz klassische Dinge, ja, so was Jungs halt so machen generell in dem Alter. Und ich finde das total spannend, wenn ich so deine Geschichte gerade höre, dass du in diesem Alter überhaupt schon ja auf der Bühne gestanden bist. Das ist ja nicht gängig, sage ich mal, ne?
Ja, absolut. Und man muss auch an der Stelle sagen, meine Oma ist ein bisschen schuld, weil meine Oma war nämlich damals im Klavierunterricht an der Musikschule und diese Musikschule hat halt diese ganzen Musicals verbrochen. Und irgendwann hat meine Oma, die ja auch wusste, dass ich das alles total cool finde, gesagt, ja, bewirb dich doch mal. Hat dann sozusagen um ein Casting gebeten, muss man ja beinahe sagen. Und darüber hat das dann geklappt. Aber ja, ich bin auch immer wieder überrascht davon, wenn ich auch gefragt werde, hast du das schon immer gewusst? Und so, ja, ich habe das wirklich schon immer gewusst. Hammer. Also ich habe schon im Kindergarten gesagt, ich gehe mal an die Ernst Busch. Mhm. Bei Gott hatte ich keine Ahnung, was das bedeutet. Mhm. Aber meine Eltern waren da, muss toll gewesen sein, so ja, nach Hammer. Dem Motto. Also das war bei mir wirklich von der Kindheit, es gab gar keine Frage. Es gab auch, glaube ich, keine Phase, in der ich wirklich ernsthaft mal überlegt habe, was anderes zu machen.
Krass. Also quasi schon so ein bisschen in die Wiege gelegt, wenn man so möchte. Ja. Ne? So, ich muss dich einmal ganz kurz in eigener Sache unterbrechen. Wenn du Schauspieler bist oder Schauspiel interessiert, dann habe ich für dich etwas richtig Großartiges ins Leben gerufen, nämlich die A-List Acting Community. Ein Ort, wo du unter Schauspielinteressierten und Schauspielern bist, wo ihr euch gegenseitig supporten könnt, wo ihr euch Fragen stellen könnt. Quasi ein Actor-Space, wo es nur um das Thema Schauspiel und Schauspielbranche gehen wird. Ja, dieser Ort ist komplett kostenfrei und befindet sich auf der Plattform School. Alle Informationen findet ihr hier bei mir in der Info. Und es warten noch tolle Überraschungen und Benefits auf dich. Alles klar, ich freue mich auf dich. So, weiter geht's mit dem Podcast.
Das heißt, du hast dich dann entschieden, so ein bisschen deinen Eltern das gleich zu tun und bist oder hast dich auf der Ernst Busch beworben.
Ja.
Und jetzt ist natürlich auch so ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt für viele Menschen, die den Weg gehen wollen. Magst du so ein bisschen mal erzählen, wie war dieser Prozess für dich? Wie hast du ihn erlebt?
Also erstmal der gesamte Bewerbungsprozess, das ist immer so, ich sage immer, ich bin ein richtig schlechtes Beispiel, um einen realistischen Bewerbungsprozess zu bewerben, weil ich war 17, als ich mich beworben habe, weil ich bin ein Dezemberkind, die erste Runde war im Dezember, ich war halt noch 17, so einfach ist das. Und ich habe mich eigentlich unter der Prämisse beworben zu sagen, komm, wir gucken uns das mal an. Wir schauen mal, wie das so ist, damit man irgendwie vorbereitet ist, wenn man sich dann wirklich bewirbt. Und ich meine, ich war gut vorbereitet, so man will ja auch nicht hingehen und sich blamieren. Aber es war jetzt in keinster Weise für mich dieses Do or Die. Ich muss jetzt genommen werden. Im Gegenteil, ich dachte mir eher, ich gucke das mir alles mal an und ist ja spannend. Und dann erarbeitest du halt deinen klassischen und deinen modernen Monolog. Und dann hast du noch ein Lied dabei. Das war jetzt für mich überhaupt kein Ding, weil, wie gesagt, ich habe 12 Jahre Gesangsunterricht gehabt. Das Singen war, glaube ich, mein geringstes Problem in der Situation. Wobei man aber auch immer wieder sagen muss, das Singen ist wirklich egal. Ne? So, also Leute sind immer so, oh Gott, ich muss was vorsingen. Mhm. Es ist wirklich wurscht. So, du musst keine engelsgleiche Stimme haben, um aufgenommen zu werden. Ich habe es mit eigenen Ohren gehört. Es ist nicht nötig. So. Nee, also das ist sowas, wo ich so sage, okay, das ist jetzt so, das war jetzt kein Problem. Aber ich bin dann hingegangen, erste Runde ist halt, du sitzt halt mit allen in einem Raum, spielst du deine 2 Monologe vor, dann wird ein bisschen mit dir gearbeitet, ist ja ganz süß. Und ich saß da und war wirklich der Hype-Man für alle, die da drin waren, dachte mir, die ist geil, der ist geil, Mensch, ist das gut gespielt, das ist auch ein toller Monolog, super Sache. Ich habe bei Gott niemals gedacht, dass das in irgendeiner Form ausreicht für mich. Und dann hatten sie, ich glaube, der Wortlaut in der ersten Runde war gesagt, sie hatten gesagt, wir würden es mal probieren, sie weiterzulassen. Und da dachte ich mir so, okay, cool, Aber heißt ja eigentlich auch, dass ich in der nächsten Runde safe raus bin, weil was für probieren. So. Also offensichtlich wird mir jetzt nicht super viel zugetraut. So.
Ja.
Und dann musst du halt noch einen weiteren Monolog erarbeiten und dann kommt diese zweite Runde und dann geht das Ganze wieder von vorne los und dann sind dann plötzlich alle Dozenten da und nicht nur zwei. Und das war dann schon ein bisschen interessanter. Aber auch da, ich war fest davon überzeugt, das klappt eh nicht. So, fand alle anderen super. Mhm. Und dann irgendwie zwei Monologe vorgespielt, Lied vorgesungen und dann saß ich schon in völliger Entspannung, hab dann gedacht, ich gehe mal auf Toilette, nur ich lass mal den Stress raus. Und dann höre ich nur, wie draußen von der Toilette die Tür aufgeht und gesagt wird, Frau Tschersich, könnten Sie den dritten Monolog auch noch spielen? Und ich wirklich auf Klo sitze da und sage, ja, na klar, kein Problem. Und dann musste ich wieder rein. Und das Ding ist, wenn du diesen dritten Monolog vorspielen sollst, weißt du halt, jetzt ist es wirklich do or die. Also entweder ich reiße es jetzt raus oder sie sind sich dann sicher, dass sie mich nicht wollen. Weil das ist immer diese Situation tritt nur auf, wenn sie sich wirklich nicht einig werden. So. Und dann spielte ich den vor und dann ging das zu Ende und dann wurden alle in so Zweier-, Dreier-Grüppchen irgendwie zur Auswertung geholt und ich saß bis zum Schluss und ich wurde dann alleine geholt und ich dachte mir so, ja, kacke, ne, war es so schlecht, dass sie es einfach vor wem anders nicht sagen wollen. Ich war fest davon überzeugt, das ist alles ein schlechtes Zeichen, das ist nichts Gutes. So, und dann erst als ich im Büro des Fachabteilungsleiters saß, der dann zu mir sagte, Frau Tschersich, suchen Sie sich mal eine Wohnung in Berlin. Das war der Punkt, wo mir so langsam dämmerte, oh Moment, ich glaube, das war gut. Und dann hatte das tatsächlich geklappt. Und ich glaube, bis heute mein größter Vorteil war, dass ich einfach ultra entspannt war. Also ich hatte wirklich einfach Spaß. So.
Das liegt mir die ganze Zeit auf der Zunge. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, weil ich die Geschichte so unglaublich spannend finde. Es ist doch wirklich so, was du erzählst, das strahlt ja schon förmlich Lockerheit, Unbekümmertheit aus.
Ja.
Würdest du also auch bestätigen, dass Lockerheit und so ein bisschen eine Scheißegal-Einstellung plus guter Vorbereitung natürlich, ja, dass das auf jeden Fall förderlich war für dich, ne?
Absolut. Ich meine, ich glaube, wir kennen das alle, wenn man sehr viel Druck vor allem sich selber macht, man ist es ja meistens selbst, muss man ja ehrlicherweise sagen, dann wird es oft noch schwerer. Und ich hatte das Gefühl, dass ich war auch aufgeregt. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich da reingegangen bin und mir war das wirklich völlig egal. Aber ich habe einfach diese Herangehensweise gehabt. Ich hatte einfach dieses innere Gefühl von, du bist eh auch noch zu jung. So, es gibt eigentlich mehr, was dagegen spricht. Deswegen, wir nehmen das jetzt als Erfahrung einfach mal mit. Und ich glaube, was mir aber auch sehr geholfen hat und was ich auch immer sage, wenn ich gefragt werde, weil man wird ja doch manchmal einfach um Tipps gebeten oder so. Ich sage immer, habt Bock darauf, mit euch arbeiten zu lassen. Weil ich persönlich, ich liebe Impros. Ich mochte das, dass die in dem einen Monolog zu mir gesagt haben, so, ne, jetzt spielst du hier die Maria Stuart und du tust, als wäre die Elisabeth nicht im Raum, alles cool. Jetzt stellen wir dir die Elisabeth mal rein, mal gucken, ob sich was verändert. So, das sowas fand ich geil. Auf sowas hatte ich richtig Lust. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding. Sie wollen halt sehen, ob und wie sie mit dir arbeiten können. Und je mehr Bock du darauf hast, umso leichter wird es dir fallen und umso besser kommt es halt auch an. Weil selbst wenn am Ende das Ergebnis nicht das ist, was sie sich vielleicht vorgestellt haben in diesem Arbeitsansatz, merken sie zumindest, dass du eine Offenheit hast und dass du Bock hast und dass du was entwickeln willst.
Ja.
Und ich glaube, das war auch so ein Ding, was mich halt, naja, nicht gerettet hat, aber wo ich einfach gemerkt habe, okay, das tut der Situation sehr gut.
Das finde ich auch spannend, dass du das sagst, weil das habe ich ganz oft auch im Training, dass ich mit Menschen arbeite, die in so einem, ja, die haben so einen krassen Perfektionismus, ne? Die haben einen sehr starken, ja, die wollen immer Kontrolle über alles behalten und wollen möglichst perfekt abliefern. Und das finde ich halt so spannend, was du gerade sagst. Letztendlich geht es nicht darum, dass man direkt perfekt ist, sondern dass man insofern ja auch flexibel bleibt, damit man mit dir arbeiten kann. Dafür braucht man halt eine gewisse Lockerheit.
Ja, absolut. Und das ist aber auch was ich erst sehr viel später verstanden habe, ehrlicherweise. Also in der Situation habe ich das sicherlich alles so gefühlt. So. Aber verstanden habe ich das auch erst, als ich zum Beispiel ein Jahr später dann mal in so einem Vorsprechen als Beisitzerin sozusagen mit dabei war, weil man dann eben auch manchmal gebeten wird, ein bisschen zu helfen, wenn die irgendwie bei einer Impro jemanden dazustellen oder so. Manchmal nehmen sie halt gerne die Erstis. Und erst da habe ich auch wirklich Dinge verstanden, die ich vorher, sag ich mal, verstanden habe vom Erzählen her, aber nicht wirklich verstanden habe. Also auch so ein Ding von, natürlich bist du gut vorbereitet, aber wenn du deinen Film schiebst, kommst du aus dem auch nicht mehr raus. Und ich hatte ein Mädel, für die sollte ich mit spielen und sie war total süß und sie war top vorbereitet, hat ihren Monolog gespielt wie eine Eins. Aber auch als ich neben ihr saß, hat sie den genauso gespielt wie vorher und konnte sich gar nicht darauf einlassen, dass ich neben ihr sitze. Und das ist natürlich was, das verstehst du dann noch mal mehr, weil du dir denkst, ah, krass, ich fühle mich wirklich nicht angesprochen. So, die sagen das nicht nur, das ist ja so. Mhm. Und das war für mich auch noch mal irgendwie so ein totaler Aha-Moment, den ich auch sehr, sehr mitgenommen habe, gerade auch wenn es dann eben darum ging, dieses Zusammenspiel zu entwickeln und alles, wo ich so dachte, ja, ich erinnere mich noch, das war komisch. Die saß neben mir, die hat auch mit mir gesprochen, aber irgendwie habe ich das gar nicht, das hat gar nichts mit mir gemacht, das kam gar nicht bei mir an. So, das war schon interessant so.
Ach, ultra spannend. Und wie würdest du die Ausbildung an sich für dich, also diese Erfahrung, die du gemacht hast, war das für dich eine prägende Zeit?
Oh, 100%. Also ich glaube, es war definitiv auch keine einfache Zeit. Ich glaube, es ist ein bisschen ein Mythos, jetzt so zu tun, als ob das irgendwie super Blumenpflücken und Regenbogen und Glitzer war. So war es auf jeden Fall nicht. Es war eher so Blutschweiß und Tränenmäßig, zumindest in meiner Erfahrung. Und ich glaube, dass es mir sehr, sehr viel gebracht hat. Ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Gerade auch was so bestimmte Grundlagen, Techniken und sowas betrifft. Unsere Sprachausbildung zum Beispiel ist sehr, sehr stark. So, das sind so Sachen, die werden mir auch immer wieder einfach positiv reflektiert, wo ich sage, okay, das wird schon, das hat schon sicherlich irgendwie dann was gebracht.
Es wird ja immer so ein bisschen nachgesagt oder haftet ja so ein bisschen diesen klassischen Schulen an. Du kennst es wahrscheinlich schon. Ich renne da sicherlich offene Türen ein. Aber ja, du weißt es, die Sprache, ich sag mal, hat ja so ein bisschen in der Vergangenheit immer so den Ruf gehabt, dass sie etwas gestelzt ist, zu artikuliert, zu wenig realitätsnah, zu wenig am Leben, am echten Leben. Was ist jetzt deine persönliche Ansicht dazu?
Also ich kenne es auch, das Buschtee, ne? Mhm. Das ist das klassische, ich bin tot.
Ja, ja.
Ja, komm, also mit sowas brauchst du mir auch nicht kommen. Das finde ich auch ziemlich beknackt. Man muss aber sagen, es sind ja zweierlei Dinge. Das eine ist, du lernst einen Sprachgestus, der sicherlich für, ich sag mal, oh, warte. Jetzt gerade hingst du bei mir, deswegen war ich mir nicht sicher, ob ich noch da bin. Okay, jetzt geht's wieder. Also das eine ist natürlich, du lernst einen Sprachgestus, der vor allem für klassische Texte sicherlich eine Relevanz hat. Und das ist eine ganz eindeutige Bühnensprache und das ist ein stilistisches Mittel. So, das muss man ganz klar so sagen. Es ist ein stilistisches Mittel. In bestimmten Situationen funktioniert das, wenn du das durchziehst, kann großartig sein. Das muss man halt differenzieren lernen. Und ich glaube, dass diese Ausbildung sehr, sehr gut ist, weil ich zum Beispiel sehr viel über meinen Stimmsitz gelernt habe. Ich kann stundenlang rumschreien, ist schon alles gut, ist kein Problem. So, ich habe Artikulation gelernt, ich komme aus Sachsen, bestimmte Endungen benutzen wir halt nicht. So, das sind Dinge, die haben mir sehr, sehr viel gebracht. Aber diese klassische Bühnensprache funktioniert für mich zum Beispiel nicht, wenn ich bei Blutige Anfänger im ZDF um 1925 laufe.
Das ist nämlich meine Frage, weil ich das liegt mir so auf der Zunge, weil ich habe tatsächlich schon mit so vielen Menschen gearbeitet, die gerade von der Bühne kommen und die auch großartig sind, aber dann sagen sie, hey Dennis, pass auf, ich möchte mich ein bisschen fit machen für die Kamera und wirklich dann selbst total erschrocken sind, wie sie in der Kamera wirken. Und es ist ihnen auch teilweise, gerade zum Anfang, gar nicht möglich, das überhaupt abzuändern. Wie machst du es für dich?
Es ist ein Lernprozess. Also ich bin ganz ehrlich, ich komme vom Theater und als ich angefangen habe zu drehen und vor allem als ich auch so dann meine Agentin gefunden habe, meine ersten E-Castings gemacht habe, war die Kritik immer weniger. Mach weniger. Mach noch weniger. Lass mal die Arme weg. So, ich bin zum Beispiel, ein Regisseur hat mal sehr liebevoll zu mir gesagt, ich bin wie ein kleiner Pinguin, weil ich spiele mal sehr viel mit meinen Armen. Und das ist auch was ich privat mache, wenn ich rede. Ich rede immer viel mit meinen Armen, mit meinen Händen. Und das sind so Dinge, auf die wird man dann mal aufmerksam gemacht und man muss sich wirklich zwingen, das wegzulassen und man muss sich wirklich zwingen, darauf zu achten. Aber am Ende des Tages ist es ein Lernprozess, weil vieles von dem, was ich zum Beispiel jetzt auch an der Busch gelernt habe, was ja eine sehr klassische Theaterschule ist, kann ich trotzdem für meine Arbeit beim Film und Fernsehen nutzen, weil Rollenentwicklung ist am Ende des Tages nicht anders. So bestimmte Grundsatzfragen für meine Figur, die will ich im Theater genauso beantworten wie vor der Kamera. So. Ja. Aber die Spielweise ist halt was du Learning by Doing mäßig erlernen musst. Und ich muss auch sagen, dass es ganz schön gruselig war, weniger zu machen, weil man ja auch irgendwie eine Art Komfortzone hat, aber es ist natürlich auch ein krasser Schutz, immer alles groß zu spielen. Und dann geht es plötzlich darum, so, wenn deine Augen jetzt aber nicht dasselbe erzählen wie dein Körper, dann ist traurig. So. Und das war auch herausfordernd. Und das ist auch sowas, wo ich ehrlich sagen muss, das muss man sich halt auch echt trauen, das mal zuzulassen. Aber es gibt halt auch sehr viele coole Coachings. Ich meine, du bist ein gutes Beispiel dafür. Ich habe zum Beispiel auch sehr viel mit Theresa Harder gearbeitet als Vorbereitung für bestimmte Projekte. Und sie macht eine gute Mischung aus Grundlagenseminar und Kameravorbereitung in der Art, wie sie arbeitet. Und das sind so Dinge, die kann ich halt jedem ans Herz legen, weil man lernt nie aus. So, ja. Ich habe 4 Jahre studiert, ich könnte trotzdem noch 100 Workshops machen und würde immer noch was Neues lernen.
Ja, es ist halt so ein fortlaufender Prozess. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade so im Bereich Schauspiel, die Menschen machen eine Ausbildung und denken dann, die sind so fertig. Ne? Sie sind fertig und jetzt kann es kommen, jetzt kann es losgehen. Und es gibt da nicht so ein selbstverständliches Gefühl für Weiterbildungen. Guck mal, im Grunde, wenn du Sportler bist oder Sängerin oder du arbeitest ja stetig an dir. Du musst ja immer besser werden. Und das finde ich so ein bisschen, da ist ein kleines Missverständnis in der Schauspielerei tatsächlich. So, ja, jetzt bin ich fertig und jetzt brauche ich auch nichts mehr machen, ne?
Ja, ich glaube, das stimmt. Ich muss aber sagen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus war es auch so, dass ich direkt nach dem Studium auch dachte, mir reicht das jetzt erstmal mit dem ganzen Rumgelerne. Jetzt will ich erstmal was spielen. Und ich habe erst sehr viel später gemerkt, dass Workshops mir auch gut tun. Selbst wenn ich nichts Neues lerne, lerne ich mich wieder zurück zu entsinnen auf die Sachen, die ich schon kann. Also gerade so Sachen wie Meisner, Tschechow, ne, so, also diese klassischen Dinge, die du da einfach lernst in dem Zusammenhang. Selbst Brechts Sprechtheater habe ich irgendwo mal gelernt vor langer Zeit. Und wenn mich da immer mal jemand dran erinnert, dann ist das so, wo ich so sage, ja klar, davon könnte ich viel öfter zerren. Ich vergesse es einfach nur, weil es so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass viele Prozesse gar nicht mehr bewusst stattfinden, sondern einfach schon zu so einer Routine geworden sind, so Muscle Memory mäßig, wie das halt auch beim Sport ist. Aber ich habe einen sehr guten Freund, Lukas, mein bester Freund, der macht ständig irgendwelche Workshops und dann fliegt er nach London für einen Workshop und dann überlegt er, ob er in L.A. noch einen macht. Und ich bewundere das total, weil ich mich tatsächlich ganz schwer dazu überwinden kann, was, glaube ich, aber wirklich damit zusammenhängt, dass man einfach 4 Jahre lang voll gepumpt wurde mit Workshops und dieses Fach und da noch ein Dozent und jetzt lernen wir noch hier und 5-10 Studien und bam. So, ich glaube, man ist irgendwann auch mal voll und muss erstmal verdauen und dann kommt der Punkt wahrscheinlich irgendwann von selber, wo man auch wieder anfangen will. Ich wünsche es mir.
Das ist aber auch das Ding, ne? In der Schauspielerei bist du halt das Instrument und das ist natürlich, ne, du arbeitest mit dem, was du hast, was du bist und natürlich ist es so, dass es auch erschöpfen kann. Ja, da bin ich total bei dir. Jetzt ist natürlich so die Brücke wieder ganz interessant. Du hattest ja nach deiner Schauspielausbildung relativ die Gelegenheit, auch direkt im Fernsehen tätig zu werden. Erzähl doch mal ein bisschen, was du da gemacht hast.
Also das war insgesamt war das alles total crazy mit dem Drehen, weil ich habe schon während des Studiums angefangen, zum Leidwesen aller Beteiligten. Die wollen ja eigentlich immer, dass du lieber dich erstmal auf dein Studium konzentrierst. Und ich war so, nee, ich will lieber drehen. Aber mir war schon natürlich sehr bewusst, dass ich mein Studium durchziehen will. Das ist mein Kindheitstraum gewesen und da führte kein Weg dran vorbei. Also es gab keinen Punkt, wo ich gesagt hätte, ich breche jetzt ab. Also da hätte schon Steven Spielberg anklopfen müssen. Dann hätte ich vielleicht drüber nachgedacht. Aber so, alle lieber ans ZDF, aber nicht fürs ZDF. Ne? So. Dann habe ich im vierten Studienjahr, glaube ich, Anfang viertes Studienjahr, habe ich Zero gedreht. Und dann kam erstmal eine Weile nix. Und dann war ich schon so, ah, fuck. So, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Weil ich dann eben auch gesagt habe nach dem Studium, weil wir eben so ein heftiger Corona-Jahrgang auch waren, ich möchte bewusst nicht ans Theater, ich möchte vor allem nicht in eine Festanstellung. Und ich habe einfach gemerkt, dass während der Corona-Pandemie vor allem mir der Sinn für Theater so ein bisschen gefehlt hat. Also ich war halt so, verstehe nicht, wenn keiner da ist, warum soll ich dann spielen? Das ist ja für mich genau der Knackpunkt bei Theater, dass ich für Leute spiele und da sind ja keine Leute. Und Theater ist auch nicht für, wir filmen das mal ab und stellen es ins Internet gedacht. So, das funktioniert für mich irgendwie nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, wir springen ins kalte Wasser, wir schwimmen. Und dann habe ich erstmal 6 Monate Fritten auf der Friedrichstraße verkauft, weil nichts kam. Mhm. Und das war sehr, sehr herausfordernd, weil ich natürlich irgendwie an einem Punkt war, wo ich mir dachte, du hast irgendwie 4 Jahre studiert und jetzt verkaufst du Fritten, irgendwas hast du falsch gemacht. Das kann es jetzt nicht sein. So wurde dann aber Gott sei Dank eben fürs Warten belohnt. Hab dann Anfang 2022 das Casting für Blutige Anfänger bekommen, was für ZDF schon damals schon 3 Staffeln lief. Und sie wollten eben eine neue Generation mit aufnehmen. Und Casting, Hauptrolle. Und da habe ich natürlich gedacht, alles klar, das machen wir. Das versuchen wir, das geben wir alles. Und dann hat sich der Casting-Prozess natürlich hingezogen, wie das eben so ist. Und dann gab es da noch eine Runde und dann kannst du hier nochmal vorbeikommen und jetzt da noch ein Konstellationscasting. Mhm. Sie haben einen sehr lange zappeln lassen, aber irgendwann kam dann der Anruf und mein Chef war tatsächlich dabei, als meine Agentin anrief und hat dann auch relativ schnell gemerkt, okay, ich sollte mal die Kündigung fertig machen, die wird hier nicht mehr lange Fritten verkaufen. Und das war dann der Moment, wo ich tatsächlich großes Glück auch hatte vom Timing her. Das kam genau am richtigen Zeitpunkt.
Du hast gesagt, du hast Fritten verkauft, ne?
Ja.
Und das ist ja tatsächlich, und ich finde es großartig, dass du das wirklich auch ansprichst, weil das ist ja auch einfach die gelebte Realität für die meisten, vor allem, also mindestens eine Zeit lang, dass man Jobs einfach machen muss. Ich finde es total wichtig, dass man das einfach auch ganz transparent kommuniziert, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich Menschen teilweise schämen, normale Jobs machen zu müssen, ja, weil man eben ja nicht erfolgreich ist. Das kollidiert natürlich auch mit der eigenen Erwartungshaltung. Ich verstehe das. Ich bin ja auch selber Schauspieler und auch ich kenne das Gefühl, irgendwo zu sitzen und zu denken, ist das jetzt echt das gewesen? Wie hast du dich da gefühlt? Wie hast du dich positiv gestimmt, dass du trotzdem weitermachst?
Also ich glaube, das Schwerste an der Situation war überhaupt erstmal die Entscheidung zu treffen, dass ich jetzt einen Job annehmen muss, der mit dem, was ich gelernt habe oder mit dem, was ich machen will, überhaupt gar nichts zu tun hat. Und ich glaube auch, dass jetzt, wo die Überwindung schon einmal passiert ist, der nächste Punkt, an dem das vielleicht kommt, sehr viel leichter wird, weil dieses große Hindernis ist jetzt schon einmal bezwungen worden sozusagen. Ich glaube, also am Anfang fand ich es gar nicht so doof, weil das Team, die Leute um mich rum waren alle super, super cool. Mein Chef war vor allem auch echt, echt cool. Hat mir auch die Möglichkeit gegeben, dann trotzdem hier mal für eine kleine Episodenrolle, wo ich mal irgendwie 2 Drehtage hatte, dann durfte ich mir mal frei nehmen. Dann hatte ich eine Filmpremiere beim Filmfestival Cologne. Da durfte ich natürlich auch hinfahren, ne? Aber wie es halt so ist in der Gastro, es gibt ja eigentlich keine Feiertage, es gibt keine freien Tage. Es war schon immer so eine Jonglage mit den Terminen. So. Und da haben sie mir tatsächlich schon sehr viel auch Möglichkeit gegeben, weil aber allen von Anfang an klar war, die wird hier ja nicht für immer bleiben. So, und ich bewundere jeden, der in Gastro aufgeht. Das ist ein unfassbar harter Job, das habe ich auch gelernt. So. Und was für mich cool war, dass ich eben mit Menschen arbeiten konnte und vor allem auch mit sehr vielen Menschen gesprochen habe, weil man eben, ich hatte sehr viel Kundenservice, sehr viel Kundenbetreuung, 1:1, viele Unterhaltungen. Ich habe sehr viele verschiedene kuriose Charaktere gesehen, was ja immer irgendwie auch für den Beruf gar nicht so uninteressant ist, ne? Einfach zu gucken, ich beobachte Leute und schaue. Und gerade zu Beginn war das ziemlich in Ordnung. Es hat irgendwie ziemlich gut funktioniert. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, ich war einfach wirklich sehr, sehr frustriert. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich so kreativ ausblute. So, also um das jetzt mal ganz drastisch zu sagen. Und da war es für mich tatsächlich sehr wichtig, das zu verbalisieren. Also ich habe da mit meinem Partner sehr viel drüber gesprochen, der mich sowieso mental die ganze Zeit unterstützt hat und gesagt hat, hey, das ist eine Zeit, das ist eine Lösung auf Zeit. Ne? Behalte dir das immer im Kopf, es ist eine Lösung auf Zeit. Und ich glaube, was dadurch auch wieder in den Kopf kam, war natürlich dieses Ding von, ich muss diesen Job nicht machen, ich kann mir auch einen anderen suchen. Und ich habe dann tatsächlich zeitweise auch schon überlegt, okay, suche ich mir jetzt noch mal was anderes. Solange ich hier noch bin, gucke ich vielleicht mich schon mal um. Vielleicht gibt's ja noch was anderes, was mich interessiert. Also das war schon so, dass ich auch gemerkt habe, dass ich relativ schnell erschöpft war davon, dass das auch eine Routine bekommen hat. Mhm. Und so, also, und dann so und so viel Uhr kommst du an, dann putzt du die Tische, dann musst du hier und da Tabletts einräumen, dann dies. Aber es gab auch Sachen, die ich total cool fand. Also ich war zum Beispiel in der Zeit, wo ich da war, die Nummer eins im Getränke verkaufen. So, ne, was man so macht. Weil es ging irgendwie darum, okay, wir wollten irgendwie das Profit steigern irgendwie so, und das scheiterte meistens daran, dass wir zu wenige Desserts und zu wenige Getränke verkauft haben. Und ich habe es irgendwie hingekriegt, den Leuten Getränke anzudrehen bis zum Erbrechen, und das war toll. So, das war natürlich auch ein Erfolgsmoment, den man auch mitnimmt. Dann gab es auch mal eine Gehaltserhöhung zwischendurch, das war auch super. So.
Aber ich finde das halt so großartig, weil letztendlich, es ist ja auch so ein bisschen eine Lebenseinstellung, ne?
Ja.
Dass man eben auch, ich sag mal, sein Bestes gibt, vielleicht auch in dem Feld, wo man vielleicht nicht mit einem, ja, mit einem riesen Sonnenschein direkt hingeht, dennoch das Schöne darin findet, was du ja offensichtlich gemacht hast. Und das finde ich total wertvoll.
Ja, absolut. Und ich glaube, was es mir natürlich leichter gemacht hat, war, dass ich die Leute halt mochte. Ich wollte niemanden von denen vor den Kopf stoßen. Ich habe dann tatsächlich auch, nachdem ich die Rolle schon bekommen habe, waren dann irgendwie noch anderthalb Monate bis Drehstart. Ich habe dann halt noch einen Monat länger gearbeitet, weil ich denen eben auch die Möglichkeit geben wollte, wen neuen zu suchen. Weil ich auch wusste, jeder, der hier weggeht, ist wirklich eine Person, die fehlt. Also die brauchen diese Leute. Und ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, die irgendwie vor den Kopf stoßen zu wollen oder irgendwem ans Bein kacken zu wollen, auf Deutsch gesagt. Das war die ganze Zeit irgendwie ein Ort, den ich positiv beeinflussen wollte oder wo ich in positiver Erinnerung auch bleiben wollte. Und ja, natürlich, dann kamen auch die klassischen Sprüche von wegen, vergiss uns nicht, wenn du mal berühmt bist, ne, so die Nummer. Und
sehr gut. Offensichtlich hast du es nicht vergessen.
Nein, ja. Habe ich nicht und werde ich auch nicht. Und ich weiß auch noch, mein Chef hat damals zu mir gesagt, wenn wieder Not am Mann ist, wenn du wieder keine Rollen kriegst, du kannst immer wiederkommen. Und das fand ich auch krass. So, dass das wirklich so was war. Und let's be real, bisher keine Ahnung, was nächstes Jahr passiert, also beziehungsweise 2025 passiert. Vielleicht gehe ich wieder Fritten verkaufen. Ich habe keine Ahnung. Und wenn es so ist, dann wird es wieder gewuppt. So muss es halt sein. Und es ist Teil des Berufs. Und ich glaube, ich habe auch großes Glück, dass ich auf den Beruf bezogen sehr realistisch erzogen wurde. Meine Eltern haben mir nie gesagt, das wird dir alles zufliegen. Du bist toll. Also das haben sie auch gesagt. Aber ne, sie haben mir nie irgendwie eingeredet, dass das alles ganz leicht wird. Auch mit der Schauspielschule, die haben von Anfang an gesagt, so, bist super, bist top vorbereitet, kann aber sein, du bewirbst dich 20 Mal und es klappt nicht. Mhm.
Und ich glaube, das ist auch so das Ding, dass viele Menschen das natürlich auch, also es ist schwer für viele Menschen, das von sich abzuweisen, ja, diese Ablehnung, dieses, okay, ich hab wieder nicht genügt. Ja, das 20. Mal. Das ist natürlich gar nicht so einfach, dann zu sagen, so, ja, da sind halt viele Prozesse, ja, das hat gar nichts mit mir zu tun. Da muss man schon wirklich gut im Sattel sitzen, dass man das wirklich komplett von sich weisen kann, oder?
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch, also mal leichter, mal schwerer. Mhm. Es gibt Rollen, denen trauere ich bis heute nach. Ne? Also zum Beispiel, gutes Beispiel, gerade zweite Staffel auf Netflix rausgekommen, The Empress, Sissy. Boah, also da bin ich wirklich bis heute so ein bisschen, es kratzt mein Ding, dass das nicht geklappt hat. So, und da bin ich auch ehrlich, das wird immer die Rolle sein, der ich nachhänge, weil ich das wirklich, boah, das war hart. So, da bin ich ganz ehrlich. Aber grundsätzlich habe ich, glaube ich, für mich selber zumindest gelernt oder gemerkt, dass jede Rolle, die ich nicht bekomme, mich eher motiviert zu sagen, dann kriege ich aber die nächste. Und das ist aber was, das funktioniert mal mehr, mal weniger. Und bei Gott, sei traurig. Also ich bin jedes Mal traurig, wenn ich eine Rolle nicht bekomme. Es ist nicht so, dass ich jedes Mal denke, naja, so, auf gar keinen Fall. Ich bin am Boden zerstört und es ist schlimm und es ist kacke und ich wünschte, es wäre anders. Aber gib dem Ganzen ein, zwei Tage und dann sieht die Welt wieder anders aus. Aber das war auch was ich schon relativ früh auch bei den Schauspielvorsprechen so beobachtet habe. Man merkt, glaube ich, relativ schnell, wer diesen Biss auch hat. Weil es ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Frage von, wie sehr willst du es wirklich? Weil wenn es ausreicht, dass du einmal abgelehnt wirst, um für dich zu sagen, nee, also dann nicht. dann bist du auch nicht dafür gemacht, weil diese Ablehnung ist leider ein sehr großer Teil dieses Berufs. Und deswegen sage ich auch immer, dass man, glaube ich, schon bei dem Bewerbungsprozess bei den Schauspielschulen relativ schnell rausfindet, ob das überhaupt was für einen ist oder nicht. Weil das, das ist, glaube ich, so der erste sehr realistische Moment, in dem du mit so einer Art von Ablehnung halt konfrontiert werden kannst. Und ich wurde im Übrigen auch einmal abgelehnt. In Leipzig habe ich mich auch beworben und die haben mich nicht weitergelassen.
Jetzt würde ich mit dir gerne mal so ein bisschen einen kleinen Einblick gewinnen bei blutige Anfänger. Das heißt, du hast dort natürlich jetzt schon eine Masse an Erfahrung sammeln dürfen. Und ich nehme auch an, dass das eine sehr prägende Zeit für dich ist. Magst du, also was viele Menschen interessiert, ist, wie verbringst du so einen Drehtag? Was kommt da auf dich zu? Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wie so ein Drehtag für dich aussieht.
Also man muss erstmal dazu sagen, ein Drehtag bei einer Serie ist was anderes als ein Drehtag bei einem Film. Und vor allem ist ein Drehtag bei einer, sag ich mal, öffentlich-rechtlichen Serie auch nochmal ein bisschen was anderes. Also es ist so, dass man pro Tag eine gewisse Anzahl von Minuten hat, die gedreht werden müssen. Produktion mit ein bisschen mehr Budget, können sich insgesamt ein bisschen mehr Zeit nehmen und dann hast du am Tag nicht so viele Szenen. Wir hatten mitunter 9 Szenen am Tag oder mehr und das ist dann halt schon ziemlich hart, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und vor allem, wenn du die ganze Zeit Polizeifachjargon verwenden musst, dann ist das beim Textlernen auch manchmal gar nicht so einfach. Das mal vorweg. Wobei man dazu sagen muss, Cheyenne, mit der ich jetzt auch die 3 Jahre gedreht habe, die kommt von der Daily Soap. Das ist noch 1000-mal härter. Und ich war nie ein großer Fan von Daily Soaps, aber ich habe verstanden, dass die dort Knochenarbeit leisten und ich habe höchsten Respekt davor. Ja. Wirklich. Ein klassischer Drehtag bei mir beginnt meistens wahrscheinlich so gegen 7, kurz nach 7. Das ist meistens so meine Abholzeit. Ich bin tatsächlich jemand, der ganz, ganz schlecht morgens aus dem Bett kommt, weshalb es für mich auch immer nur reicht zu sagen, ich stelle mir den Wecker 10 Minuten vorher, gehe Zähne putzen und dann setze ich mich ins Auto, weil ich das nicht kann. Es gibt ja wirklich Leute, die stehen eine Stunde früher auf und haben ihr Morgenritual und trinken noch einen Kaffee und ich bin wirklich so, ne, lass mich in Ruhe, ich will so lange schlafen wie möglich. Frühstücken kann ich am Set, das mache ich alles am Set, lass mich in Ruhe. So, das heißt, wir haben meistens eine recht frühe Abholung. Ich habe auch immer lange Maskenzeit, aber ich hatte halt immer eine etwas längere Maskenzeit als andere. Ich glaube, ich war bei 45 Minuten ungefähr, was nicht super viel ist, aber es war deutlich mehr als jetzt zum Beispiel die Männer. Die kommen da rein, dann wird ein bisschen gepudert und dann gehen sie wieder raus. Und ich denke mir so, toll, das funktioniert bei mir nicht. Und dann hatten wir halt Außendrehs und Innendrehs. Was immer heißt, dass wir natürlich von Location zu Location cruisen, je nachdem, wo man gerade ist. Unser Außendrehort war in Stahnsdorf in Brandenburg. Dahin war es von mir aus immer so ungefähr eine Stunde, bisschen mehr. Das heißt, ich hatte im Auto immer noch mal so ein bisschen Zeit, auf mein Leben klarzukommen. Ich höre dann gerne Podcasts, höre Musik, um irgendwie so in meinem Tempo wach zu werden. Ist auch so das Erste, was ich sage, wenn ich irgendwie FahrerInnen neu kennenlerne, bin ich immer so, Leute, ich bin kein Morgenmensch und ich bin wahnsinnig unkommunikativ. Entschuldigt bitte, wenn ich mich nicht mit euch morgens unterhalten möchte, weil ich das einfach nicht, das kann ich nicht. Es geht einfach nicht. So, also kommt auch drauf an, ne, wenn ich so 2 Bilder habe, okay, whatever. Aber so bei 9 Bildern bin ich schon so, okay, lass mir meinen Seelenfrieden, solange ich noch kann. Und dann kommt man ans Set. Da wurden wir meistens von Danny begrüßt, der die Organisation für uns an der Base gemacht hat, uns immer alle hin und her gejagt hat, wo wir gerade hin mussten. Und Danny war auch meine Food-Schleuse, meine Essensschleuse, weil ich meistens einen relativ straffen Zeitplan hatte, dass ich ziemlich direkt nach dem Ankommen schon in die Maske musste. Das heißt, Danny kam dann manchmal, hat mir noch Frühstück gebracht, hat mir noch einen Kaffee gebracht, was ich sehr, sehr geschätzt habe, weil wir eben nicht immer diese Zeit mit eingeplant bekommen. Dann Maske, dann Kostüm und dann geht's los. Wir hatten das Privileg, dass wir tatsächlich vor jeder Szene einmal eine Textprobe gemacht haben, wo wir uns zusammengesetzt haben, die Texte durchgegangen sind, damit einfach zumindest, was das gesprochene Wort betrifft, klar ist, was hier abgeht. Und dann wird das Ganze ans Set gelegt. Und dann sagt erstmal die Regie, vielleicht haben die einen konkreten Plan, wo steht wer, was, wie möchte ich, dass das hier aussieht, dann wird das ausprobiert, dann entscheiden wir uns dagegen, dann sagt einer von uns, ich habe eine viel schlauere, viel bessere Idee als das, dann machen wir es nochmal ganz anders, dann wird die Kamera dazu gebaut, ne, und so vergeht dann schon mal die erste halbe, dreiviertel Stunde, bis man überhaupt das erste und bitte hört. Und dann geht es los und je nach Szene kann das halt eine Stunde, anderthalb, zwei. Wir haben auch schon eine Szene 3 Stunden gedreht. Also da ist alles möglich. Und wie gesagt, wir haben oft einen sehr, sehr straffen Zeitplan. Was heißt, wir sind mitunter wirklich 12 Stunden am Set, bis wir dann wieder die Rückfahrt antreten. Dann bin ich wahrscheinlich meistens so gegen 8, 9 abends wieder zu Hause gewesen. Und dann ist bei mir auch nicht mehr viel los. Ne? Also ja, manche, also Cheyenne ist eine absolute Maschine. Die geht danach noch ins Gym. Ich bin froh, wenn ich danach noch den Weg zum Kühlschrank finde. So. What? Wie macht die Frau das? Also wirklich, keine Ahnung. Bei mir ist es dann eher so, ach, vielleicht mache ich nochmal meinen PC an, spiele noch eine Runde League of Legends, ne, weil ich bin ja auch so eine kleine Zockermaus. Das ist dann eher so mein Ausgleich in dem Ganzen. Aber ja, die Tage waren schon hart und so Serie ist halt wirklich vom Pensum her nochmal was anderes. Also gerade auch der ARD-Film, den ich vor einigen Jahren gedreht habe, da erinnere ich mich noch, hatten wir auch sehr frühe Abholzeiten zum Teil, aber ja, das hatte sich insgesamt nicht ganz so eng getaktet angefühlt. Hier hat man manchmal das Gefühl, ach, man würde sich gerne Zeit nehmen, die Szenen noch mehr auszubauen, mehr auszuerzählen, aber die Zeit haben wir wirklich einfach überhaupt nicht. Und das kann auch schon mal sehr frustrierend sein, aber ich glaube, wir haben immer das Beste rausgeholt, was irgendwie möglich war. Und das war eben auch aufgrund des Pensums eine sehr, sehr lehrreiche Zeit für mich, auf jeden Fall.
Ja, spannend. Wie bereitest du dich eigentlich vor, wenn du zum Beispiel, du siehst jetzt heute, aha, okay, da steht eine Szene an, wo ich vielleicht etwas emotionaler bin, ja, vielleicht ein Schicksalsschlag. Darf man mal fragen, weil ich glaube, das interessiert auch viele. Wie bereitest du dich vor? Ich weiß, jeder macht es irgendwie ein bisschen anders. Jeder braucht es auch irgendwie anders. Aber trotz allem würde mich mal interessieren, wie machst du es?
Also Schicksalsschläge hatte meine Figur auf jeden Fall den einen oder anderen. Ne? Also ich wurde mal in einem Sarg entführt. Das war toll. ja, ich glaube, also ich bin persönlich schon sehr method, wenn es um emotionale Szenen geht. Es gibt ja Leute, die das nicht so mögen. Mein bester Freund zum Beispiel ist so, muss nicht sein. Ich will eigentlich persönliche Sachen lieber draußen lassen. Ich bin so alles Persönliche, alles Traumatische, alles Schlimme. Gib es mir, ich nehme das mit, ich brauche das. Auch das Erste, was meine Eltern nach einer Trennung mal zu mir gesagt haben, war, das kannst du alles nutzen. Was natürlich in der Situation überhaupt nicht geholfen hat.
Was für ein Galgenhumor.
Aber sie hatten nicht Unrecht. Sie hatten nicht Unrecht. Auch das hat mir schon geholfen. Nee, ich bin tatsächlich so, dass ich, also wenn ich weiß, dass so eine Szene ansteht, ist es für mich nicht so, dass ich mich irgendwie am Abend vorher schon drauf vorbereite. Das, was ich am Abend vorher mache, ist wirklich Text lernen und das fällt mir relativ leicht. Also da Das habe ich irgendwie drin. Da gibt's ja auch Leute, die verschiedenste Techniken dafür haben. Ich überflieg das und irgendwie geht's. Bei Monologen natürlich was anderes, aber jetzt diese Dialogszenen, diese klassischen, die wir so hatten, ja, das geht relativ fix. Für mich geht die Emotionalität dann eigentlich eher am Set los. Ich habe es ganz selten mal, dass ich mir irgendwie Musik zur Hilfe nehme. Ich glaube, jeder von uns hat so Songs, mit denen man was assoziiert. Irgendwie ein Song, den man in einer bestimmten Zeit mal gehört hat. Ich habe bestimmt 5 Songs, die mich an eine bestimmte Trennung erinnern. Die hitten auch jedes Mal wieder ganz gut rein. Also das kann man immer benutzen. Für mich ist es aber wirklich eher so, dass wenn man das jetzt visualisieren würde, würde ich glaube ich sagen, es gibt in meinem Körper bestimmte Schubladen und ich weiß genau, welche Schublade ich für welche Emotion aufmachen muss. Und das muss man sehr vorsichtig machen. Und es ist immer sehr gut, wenn man eine Regie hat, die einem dabei so ein bisschen hilft, beziehungsweise einen ein bisschen auffängt, weil man sich natürlich auch ganz schnell in so einer, vor allem sehr starken Emotion verlieren kann. Ich musste mal eine Panikattacke spielen, weil mein Vater, der viele Jahre verschwunden war, tot aufgefunden wurde. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist so eine Schwelle. Also wenn ich da jetzt noch weitergehe, komme ich aus der Emotion nicht mehr raus. Ich muss das jetzt irgendwie austarieren. Das war gar nicht so leicht. Aber da hatte ich dann eine Regisseurin, die sehr sensibel für uns war und dann zu mir gesagt hat, Luise, es war toll. Ich nehme dich jetzt und jetzt gehen wir zusammen wieder da raus. Das hat natürlich total geholfen. ist es auch immer so, dass ich sage, ich brauche danach bestimmt 5 bis 10, manchmal 15, 20 Minuten, um wieder klarzukommen, weil es ist eine sehr reale Emotion, die ich dann fühle, weil sie eben eigentlich aus mir kommt. Was aber spannend ist, weil es auch irgendwie was total Schönes hat, bestimmte Emotionen nochmal verarbeiten zu können. Mhm. Das kann schon auch sehr schön sein, im Nachhinein vor allem.
So rein handwerklich. Wie steigst du wieder aus? Wie kommst du da wieder raus? Hast du da verschiedene Techniken oder lässt du einfach ein bisschen Zeit vergehen? Was machst du?
Ich glaube, Zeit ist ein sehr gutes Stichwort. Also ich glaube, ich gebe mir einfach Zeit. Versuche jetzt nicht auf Biegen und Brechen sofort wieder rauszuspringen, sondern bin auch so, dass ich sage, okay, gib mir mal einen Moment. Manchmal reicht es mir auch, wenn ich sehe, wer um mich rumsteht und mir so denke, ach so, ja, stimmt. Das kann natürlich auch klappen. Ich glaube, Atem spielt auch eine wichtige Rolle, gerade wenn man auch so Panikattacken spielt oder auch dieses, du bist im Sarg, ich habe unfassbar Platzangst. Ne? So, da ist es ganz, ganz wichtig, sich wieder auf seinen Atem zu besinnen. Fast so was Meditatives. Aber ich wüsste jetzt tatsächlich auch gar nicht, ob es so eine pauschale Technik gibt, die ich immer anwende. Ich habe das Gefühl, dass vieles von dem mir passiert, aber auf eine sehr kontrollierte Art.
Was ich auch total spannend finde, die Frage, die habe ich mir extra noch aufgeschrieben. Was ist jetzt so aus deiner Erfahrung, was war so der größte Fail, den du am Set für dich erlebt hast? Also wenn man es erzählen kann, was hast du da, wo du sagst so, boah, das war eine schwierige Situation oder irgendwas?
Also ich glaube, so richtig bewusst fällt mir dazu gar nichts ein, weil ich glaube, ich wurde sehr schön langsam und vorsichtig immer weiter reingewöhnt ins Drehen. Also ich habe bei Druck angefangen, was ein sehr familiäres Projekt war, wo wir eigentlich alle ohne Erfahrung zum ersten Mal waren. Deswegen wurde man da ganz anders behandelt. Am ersten Tag wurde uns erklärt, wie man eine Dispo liest. So, ne? Was halt super gut ist, weil ich muss natürlich wissen, wann ich wo sein soll. Ja. Und das hat mir total geholfen, weil ich habe tatsächlich einen Kollegen gehabt mal, der mir dann geschrieben hat, kannst du mir kurz erklären, wie man das liest? Und ich war so, kein Problem, das habe ich gelernt. Also ich glaube, dadurch habe ich halt so diese Grundschritte eigentlich ganz, ganz gut einfach mitgenommen. Ich glaube, eine Sache, die mir mal passiert ist, ich überlege gerade, ob ich die, ich glaube, ich habe die dem Tonmeister am letzten Drehtag erzählt. Ich war auf Toilette und mir ist das Mikro ins Klo gefallen. Das war doof. Okay, so, aber ich habe es dann so ganz vorsichtig an der Strippe wieder rausgezogen, wie so eine Angel. Ne? Und dann habe ich so versucht, so ein bisschen abzutupfen und dann habe ich es einfach wieder in meine Hose gesteckt und so getan, als wäre nichts gewesen. Und offensichtlich war es okay, weil der Ton hat sich nicht beschwert. Aber das sind so, Glück gehabt, ne? Das sind so Sachen oder auch so Dinge. Mir sind eher so Dinge passiert, so, die mir alleine passiert sind, so, die mit dem Dreh an sich gar nichts zu tun hatten. Ich hatte mal eine sehr enge Hose an und ich musste dringend auf Toilette und wir waren am Außenset und ich konnte nicht zur Base laufen. Und dann war ich schon so ready im Busch, ready to go. Ich habe die Hose nicht runterbekommen und ich habe Panik bekommen, weil ich dachte, ich kann mir ja nicht in die Hose machen. So. Also. Ich bin auch ein Kandidat, der sich gerne verletzt. Es gibt eine tolle Anekdote mit einer Brechstange. Ne, also,
ja. Aber bist großen Teils heil geblieben, hoffentlich.
Ja, ne, also für bleibende Schäden übernimmt dann hoffentlich blutige Anfänger die Verantwortung. Aber nee, mir ist meine Brechstange, wurde mir aus Versehen auf den Kopf fallen gelassen. Und dann hatte ich natürlich eine schöne Gehirnerschütterung und solche Dinger, ne, was dann halt so passiert. Aber ich glaube, so ein richtig krasser Fauxpas vor der Kamera oder sowas, wo ich so das Gefühl hatte, oh, jetzt sind hier alle irgendwie peinlich berührt. Das hatte ich zumindest in meiner Wahrnehmung noch nicht, aber vielleicht ist meine Selbstwahrnehmung auch echt kacke und das passiert mir ständig. So, nee, frag um mal die, mit mir gedreht haben, also, so, keine Ahnung.
So. Nächste Woche neue Podcast-Folge.
Ja, exposed.
So, erzähl doch mal, wie war das jetzt mit deiner Kollegin? Jetzt komme ich natürlich noch zu einem Punkt. Da würde ich mich freuen, wenn du da ein bisschen erzählst, denn du hast ja einen Preis bekommen für die beste Nachwuchsdarstellerin. Mhm. Da hau doch mal ein bisschen was raus. Was ist denn da passiert, Hammer?
Ja, du, wenn ich das wüsste, wäre ich auch schon einen Schritt weiter. Weil das ist so wirklich, das war der Klassiker von, ich krieg einen Preis. Für welche Rolle? Hä, für die? Weißt du, wo man sich so denkt, ich habe doch andere Sachen gedreht, die viel krasser waren in meiner Wahrnehmung. Aber offensichtlich ist auch dieses Projekt geil gewesen. Also ich habe vor 2 Jahren einen Film gemacht für ZDF, fürs Herzkino, Hotel Barcelona hieß der. Da habe ich passenderweise die spanische Prinzessin gespielt. Und das war eine ziemlich coole Erfahrung. Wir haben mehrere Monate in Barcelona gedreht. Ich hatte gar nicht so viele Drehtage, aber ich bin immer hin und her geflogen und es war irgendwie total geil. Das Team war gemixt, waren Leute aus Spanien, aus Deutschland, aus England. Also es war wirklich irgendwie cool, eine coole Produktion. Auch da emotional habe ich da sehr viel verarbeitet, was super klasse war. Und ja, das war eine coole Erfahrung. Ich fand den Film auch gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt nicht so ein großer Herzkino-Enjoyer, sag ich mal. Aber hey, war gut, hat gemacht, was es sollte. Und ich fand, ich habe das nicht schlecht gespielt. Entsprechend für mich war da, ab der Stelle war das Ding für mich geklärt. Coole Sache. Und dann schrieb mir Mario Wirz vom Immenhof. So, Immenhof sagt vielleicht der älteren Generation noch was. Da gab es nämlich mal so eine geile, geile Filmreihe. Und Mario ist faktisch der Leiter des Immenhof-Museums, was dort auf dem Gelände immer noch ist. Und er hat den Immenhof-Filmpreis mit ins Leben gerufen, wo er jedes Jahr Leute auszeichnet, die seiner Meinung nach und eben auch der Meinung von anderen nach Großes geleistet haben für die Branche oder eben neues Gesicht sind, auf das man achten sollte. Vor mir hat den Preis zum Beispiel auch schon mal Josephine Preuß gewonnen, was für mich der größte Mindblowing-Faktor an der ganzen Sache war, weil ich Josephine Preuß wirklich großartig finde. Ich liebe Türkisch für Anfänger. Mhm. Ist eine der besten Serien, die es im deutschen Fernsehen jemals gab. Wir müssen bitte sowas wieder drehen, das war so geil. Ja. Vielleicht ein bisschen politisch korrekter im heutigen Sinne, aber trotzdem geil. Ja, und das war für mich total überraschend, als ich die Nachricht bekommen habe, weil ich mir so dachte, hä, okay, what the fuck? Habe ich gar nicht mit gerechnet. Aber habe mich natürlich total gefreut, mal ganz abgesehen davon, dass ich irgendwie natürlich auch so als kleines Kind schon davon geträumt habe, irgendwann mal einen Oscar zu gewinnen. Aber wer will einen Oscar, wenn man ein Pferd vom Immenhof bekommen kann? So.
Ja, aber ist doch mega. Ich meine,
so geil.
Ja.
Und dann waren wir da eingeladen zu so einer Gala, zu so einem Galaabend mit irgendwie 4-Gänge-Menü und das war total cool, weil da eben verschiedenste Leute da waren. Der Renner, also der Hit am Tag war der Bergretter. Ja, der Bergretter war da. Das war natürlich, da habe ich abgestunken gegen den Bergretter, da machst du nix. Aber total, also wirklich total cool. Jürgen Prochnow war da zum Beispiel. Und das ist auch jemand, den ich wahnsinnig bewundernswert finde, der über die Grenzen von Deutschland hinaus so viel erreicht hat und der auch nicht einfach zu jeder Veranstaltung hinrennt, ne, muss man ja auch mal sagen. Ja. Und das war für mich wirklich ein total inspirierender Abend. Und ich war einfach auch da wieder, ich war total happy, einfach da gewesen zu sein und das alles zu hören, was die anderen auch so erzählt haben über ihre Werdegänge. Und es war auch schön, weil wir so connected haben über ZDF-Serien, die abgesetzt werden. So jeder konnte so ein bisschen, ne, haben wir so gemerkt, ach, wir sitzen im selben Boot, cool. Ja. Das war auf jeden Fall ein sehr angenehmer Abend und ich bin sehr, sehr dankbar und fühle mich sehr geehrt und sehr wertgeschätzt. Und ich finde es ist natürlich kein Muss, einen Preis zu gewinnen. Ne? Ich glaube, man darf immer nicht verwechseln, nur weil du einen Preis gewinnst. Das hat keinen Einfluss darauf, wie gut oder schlecht du in deinem Beruf bist. Mhm. Auf gar keinen Fall. Und daran ist es auch nicht festzumachen. Aber nichtsdestotrotz war es auch für mich so das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt was gewonnen habe. Und dass ich irgendwie, dass man was in der Hand hat, wo draufsteht, du bist gut da drin. Ja. Und das hatte für mich trotzdem einen krassen Wert, einfach einen persönlichen Wert, der jetzt mit der Außenwahrnehmung gar nichts zu tun haben muss. Aber ich für mich selber habe einfach gemerkt, boah, das ist ein schönes Gefühl. Das tut mir total gut. Was
Greifbares auch einfach
mal. Ja, ne? Das steht da auf meinem Schrank, das Pferd. Das ist toll. Ich finde es super. Ich bin jedes Mal wieder happy, wenn ich es sehe. Und es ist irgendwie, ja, auch dieses, ne, man will halt mal einen Oscar gewinnen. Natürlich muss ich keinen Oscar gewinnen, um eine tolle Schauspielerin zu sein. Ja. Leonardo DiCaprio hat jahrelang keinen Oscar gewonnen und großartige Filme gemacht. Und wir fragen uns alle bis heute, was war da los?
Ne? Absolut, so. Bin ich bei dir.
Aber trotzdem ist es eine Art von Wertschätzung, die für mich zumindest auf einem persönlichen Level total wichtig war in dem Moment. Und das, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das fühlen durfte.
Wie ist es eigentlich für dich so? Wenn ich dich jetzt fragen würde, möchtest du einen Oscar gewinnen?
Auf jeden Fall, na klar. Mhm.
Logisch. Finde ich super, weil allein da hapert es ja schon bei vielen, dass sie sich das überhaupt ja eingestehen, das auszusprechen, ja, dass man irgendwie diesen Mut hat, weil eigentlich sind doch alle Kinder Hollywoods, oder? Ich meine, klar, Kinder haben alle Hollywood-Filme geschaut und natürlich schaut man da hoch und denkt so, boah, da möchte ich auch hin. Aus meiner Erfahrung ist es halt so, dass ja, wenn man erwachsen wird, dass viele sich dann nicht mehr eingestehen, wo ihre eigentlichen Träume liegen so. Und man sich selber immer mehr limitiert und klein macht. Und deswegen finde ich das schön, dass du das so raushaust.
Ja, ich meine, für mich ist das so der Kindheitstraum, ja, für den man sich vielleicht manchmal ein bisschen schämt, weil man halt denkt so, ach, es ist so unrealistisch. Aber gleichermaßen gibt es halt Leute, die immer wieder zeigen, dass es überhaupt nicht unrealistisch ist. Also Sandra Hüller ist, glaube ich, das aktuellste, beste Beispiel dafür, was für großartige SchauspielerInnen auch aus Deutschland da gesehen werden können. Im Westen nichts Neues. Großartiger Film. Wirklich, wirklich, wirklich großartig. Tolle Besetzung. Viele Leute, die ich persönlich kennenlernen durfte, die an der Schauspielschule waren, über mir, unter mir, in allen Jahrgängen verteilt. Und ich saß, es war ein Fest, den Leuten dabei zuzugucken. Und ich habe mich so gefreut, gerade für den Hauptdarsteller, für Felix Kammerer, weil ich mir dachte, du warst schon in der Schauspielschule so eine geile Sau und endlich sieht's mal wer. Weil der wirklich einfach, der ist besonders. Der war auf der Bühne schon toll und vor der Kamera, der hat mich so mitgerissen und ich habe so mitgefiebert und das ist so wertvoll. Oder auch ein Regisseur, mit dem ich arbeiten durfte, Jochen Alexander Freidank. Warte mal, heißt er so? Doch, Freidank, ja. Der hat den Oscar für den besten Kurzfilm mal gewonnen. Und das ist ja auch sowas, wo man sich so denkt, super random, aber es geht. Ja. Es ist möglich. Und ich glaube, das immer wieder zu sehen, inspiriert mich total. Gleichermaßen bin ich aber auch die Oscars Night guckt und jedes Jahr wieder aufs Neue heult, weil sie so beeindruckt ist, dass sie sich denkt, ich will das auch. Und bei mir fließen immer die Tränen. Ich bin da, bei sowas bin ich eine Heulsuse. Das kannst du komplett vergessen, da wird immer geflennt. Aber ja, nee, es ist eigentlich ist es doch wahnsinnig inspirierend. Und ich war in Berlin im Museum, im Filmmuseum am Potsdamer Platz und da steht ja so ein kleiner Oscar hinter so einer Glasscheibe. Und ich war noch nie so nah dran. Aber es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Irgendwie, ich stand da und ich war so, for now. We're going to get there. So, es ist einfach, es ist so ein Antrieb, den man irgendwie hat. Ja. Der bleibt. Ob man sich's eingesteht oder nicht, aber der bleibt irgendwie.
Ja. Wie ist denn das eigentlich jetzt? 2025, was können wir von dir sehen und erwarten?
Wenn ich das wüsste, wäre ich auch schon einen Schritt weiter. Also ganz realistisch gesagt, ich habe Stand jetzt kein Projekt in Aussicht. Ich habe kein Casting, gar nichts. Und ich finde, das ist auch mal fair, das einfach so zu sagen, weil es ist so, ist ein Fakt. Ich habe jetzt vor kurzem bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck mit sehr vielen schwedischen FilmemacherInnen sprechen können. Ich spreche Schwedisch. Ich würde gerne mal in Schweden drehen.
Wow.
So maybe, mal gucken. Ich glaube, das wäre sowas, wo ich sage, da würde ich vielleicht mal schauen, dass ich irgendwie die Kontakte aufrechterhalte, irgendwie so. Mhm. Und ansonsten, was ich glaube, wo ich mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass es weitergeht, ist meine E-Sports-Karriere. Ich arbeite in der Gaming-Branche, ich bin Kommentatorin in der Gaming-Branche. Und da stehe ich, glaube ich, gerade ganz gut da, wo ich auch eine gewisse Sicherheit habe, dass da nächstes Jahr irgendwas geht. Wenn überall sonst nichts geht, dann wird da irgendwas möglich.
Ganz kurz die Frage, wie kommst du zum Schwedischen? Also wie bist du dazu gekommen?
Ich war ein großer Fan einer schwedischen Boyband mit dem Namen The Foo Conspiracy. Und ich war ein so großer Fan, dass ich nach Stockholm geflogen bin für ein Konzert von denen. Ich habe sehr viele Freunde darüber kennengelernt. Damals, ich glaube, das war so mit 14, 15 rum die Zeit. Und ja, man hat halt so mitgefiebert mit denen und man hat so viele Leute auch in dem Zuge kennengelernt, dass ich irgendwann gemerkt habe, ach, irgendwie ist das doof, dass ich das alles nicht verstehe. Ich muss jetzt mal diese Sprache anfangen zu lernen. Und dann fängt man halt mit dem klassischen Hallo, wie geht's? Ich bin erstmal selber an. Und dann habe ich aber tatsächlich irgendwie zwei Kurse in der Volkshochschule gemacht. Und das irgendwie, was die Grundlagen betrifft, erstmal sehr, sehr ernst genommen. Und sehr viel dann halt auch über Serien, Filme, Musik und sowas gelernt. Wie man eigentlich auch Englisch gelernt hat, ehrlicherweise. Also mein Englisch kommt auch eher von Filmen, Fernsehen und Musik als jetzt aus der Schule. Und ja, ich habe irgendwie, ich habe so eine, Es fühlt sich immer an wie so eine Ur-Connection mit Schweden. Ich sage immer, als ich geboren wurde, ist die Matrix geglitscht und ich bin irgendwie im falschen Land rausgekommen. So, ich weiß nicht, ist irgendwie komisch. Aber ja, man fühlt sich da irgendwie, ich fühle mich da anders. Mhm. Ich fühle mich da irgendwie, als ob da das Gleichgewicht ist.
Ach, schön beschrieben.
Schwer zu beschreiben, aber ist ja so ungefähr. Ja. Ne? Und deswegen habe ich irgendwie diese Faszination für das Land, für die Leute, für die Sprache. Und ja, der Traum wäre halt, dass man das irgendwie miteinander connecten kann. Aber realistisch gesagt, die haben natürlich selber auch einen sehr, sehr großen Markt. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass sie immer gezwungen sind, über ihren Tellerrand hinauszuschauen. Also sie haben sehr viele Leute. Aber ich durfte, wie gesagt, mit ein paar sehr coolen Menschen quatschen. Mhm. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich was. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
Schauen wir mal. Aber guck mal, das ist doch toll. Ich meine, wenn du eine Sprache mehr kannst, ist es halt wieder eine Tür, die mehr geöffnet ist. Ja? Der Markt, der globalisiert sich ja auch schon sehr. Gerade durch Netflix, durch Amazon Prime, Streaming generell. Also ist ja schon eine Chance irgendwo. Kommen wir nochmal zu deinem Gaming. Das finde ich auch total spannend. Das ist ja dein zweites Standbein, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Hau doch mal raus, wie du dazu gekommen bist.
2013 im Computerkabinett des André Gymnasiums in Chemnitz. Nein, Spaß. Also da habe ich angefangen, Minecraft zu spielen. Das war so das Erste, was ich so mit Gaming gemacht habe. Und der Klassiker natürlich, Nintendogs, Animal Crossing. Ne? Also man hat ja irgendwie so mit seinen kleinen Konsolchen, die man dann eben hatte, hat man so angefangen. Ich glaube, so diese E-Sports-Gaming-Branche, gerade sehr speziell eben League of Legends, kam eher so ab 2016 rum, da habe ich dann angefangen, vor allem eben diese E-Sports-Events zu konsumieren. E-Sports für die Leute, die das nicht kennen, also das ist wie ein Sportevent, nur mit Gaming. Leute zocken für Wettbewerb auf großer Bühne, große Arena, viele Leute, geile Stimmung. So, das habe ich halt sehr viel konsumiert. Dann aber übers Studium hat sich das so ein bisschen, es verläuft sich so ein bisschen im Sand. Ich hatte kein Gaming-Setup, ich hatte kein PC, gar nichts. Ich war so, okay. Und dann kam Corona. Und ich glaube, Corona war für uns alle so, was fange ich jetzt mit meiner Zeit an? Was tue ich jetzt? Und darüber bin ich dann wieder so ein bisschen in diese Gaming-Branche reingerutscht, in den E-Sports-Bereich, vor allem eben auch Sim-Racing. Ich bin großer Formel-1-Fan. Ich habe dann eben sehr viel F1-E-Sports geguckt, weil mir halt das Racing gefehlt hat. Und ich war so, okay, dann gucke ich mir jetzt halt E-Sports-Rennen an, weil irgendwas brauche ich. So. Und die Faszination mit League of Legends ist dann in der Zeit auch wieder gestiegen. Und dann habe ich irgendwie angefangen, doch auch wieder selber zu spielen. Habe mir dann wieder ein Gaming-Setup zugelegt als Investment. Und 2021 im Sommer, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Egal. Habe ich angefangen, League of Legends zu kommentieren. Ist vergleichbar mit einem Sportkommentator, ne? Also was Cooles passiert, ich schreie ungefähr so nach dem Motto. Und das mache ich jetzt seit knapp 2,5 Jahren. Und ich habe mich in der Zeit irgendwie sehr viel weiterentwickeln dürfen. Ich habe sehr viel Support bekommen von Leuten, die in der Branche schon länger unterwegs sind, mich unterstützt haben, aber eben offensichtlich auch so ein bisschen gesehen haben, was ich vielleicht mitbringen könnte. Und auch da fiel zum Beispiel das Wort Schauspiel immer wieder, weil natürlich die Ausbildung, die ich habe, was die Kamera betrifft, was die Sprache betrifft, eine total große Relevanz auch für so einen Broadcast hat, weil meine Stimme sehr geschult ist für das, womit ich da umgehen muss. Also 5 Stunden Broadcast. So, das macht nicht jede Stimme mit, meine schon. Und Kamerapräsenz ist ja für mich mein tägliches Brot. Deswegen habe ich da keine Berührungsängste gehabt jemals. Und ja, ich durfte mich sehr, sehr viel ausprobieren und hocharbeiten. Und speziell dieses Jahr hat halt irgendwie das nochmal so gekickstartet. Ich habe die höchste deutsche Liga gecastet dieses Jahr. Ich war auf der Gamescom. Ich durfte den Equal Esports Cup casten, was ein Wettbewerb für Frauen und nicht-binäre SpielerInnen ist, was super wichtig ist für unsere Branche, weil die sehr männlich geprägt ist natürlich. Jetzt durfte ich gerade letztes Wochenende die Magenta E-Trophy kommentieren, was natürlich auch cool ist, weil Magenta und die Telekom natürlich ein großer, wichtiger Sponsor sind. Also das sind alles so Sachen, wo ich sage, krass, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das dieses Jahr passiert, aber here we are, it happened. Und dadurch bin ich da so ein bisschen dazugekommen und mein Ziel wäre jetzt halt irgendwann auch das wieder so ein bisschen internationaler zu ziehen, ne? Zu gucken, wie kann ich das auch über Deutschland hinaus verbreiten. Weil ich glaube, mein Standing in Deutschland, in der Branche in Deutschland, ist inzwischen ganz gut. Aber das Ziel ist halt, einen Schritt weiter zu gehen. Und das ist halt dann auch sowas, wo ich sage, vielleicht kriegen wir das 2025 hin. Aber ich bin auch froh, wenn ich irgendwie eine ähnliche Möglichkeit wie dieses Jahr, nächstes Jahr wieder bekomme, weil es ist absolut nicht selbstverständlich. Und es gibt sehr, sehr viele Leute in Deutschland, die das machen, die es professionell machen, semi-professionell machen, die es schon sehr viel länger machen. Und die haben diese Möglichkeiten bisher nicht bekommen. Und das kickt natürlich das Imposter-Syndrom auch immer so ein bisschen, wo man sich denkt, wieso denn ich? Aber ich habe gemerkt, dass es offensichtlich nicht ganz unbegründet sein kann, dass ich da bin, wo ich bin. Deswegen schätze ich auch das irgendwie extrem und bin sehr froh, dass das jetzt was geworden ist, worauf ich zwar finanziell noch nicht hundertprozentig zurückfallen kann, aber zumindest im Sinne von, da ist vielleicht doch noch was anderes, worin ich ganz gut bin. So, weil sehr für gut. mich war es immer so, ich kann ja nichts außer Schauspiel, aber jetzt merke ich so, vielleicht kann ich das auch noch ganz gut, so eventuell.
Ja, aber mega. Ich meine, das ist halt total interessante Story, weil es ist natürlich jetzt nicht so eine typische Geschichte, die man oft hört. Mhm. Ne?
Ja, ist was ganz anderes. Ist auch witzig, weil das ist auch das, was ich, glaube ich, im E-Casting immer erwähne. Ich hatte irgendwann mal einen E-Casting-Workshop von der UFA, wo, ich glaube, Nina Hauen gesagt hatte, bringt immer irgendwas mit ein, was euch besonders macht. Sie hatte eine Geschichte erzählt von einem Mädel, die einen besonderen Namen hatte und erzählt hat, wie sie dazu kam. Und darüber hat sie sich immer an dieses Mädchen da erinnert. Und deswegen erzähle ich in jedem E-Casting, dass ich Formel 1 mag und eine League of Legends-Kommentatorin bin, weil das so random ist,
ja,
dass das irgendwie, ne, vielleicht bleibt das im Kopf.
Das bleibt auf jeden Fall hängen. Also das ist natürlich total aus der Reihe. Ich finde es total super. Also richtig schön. Ja, meine Liebe, also vielleicht so ein bisschen zum Abschluss eine Frage, die natürlich viele Hörer interessiert ist, so gerade so die Anfänger, ne? So nach deiner ganzen Erfahrung, die du gesammelt hast, welche Tipps würdest du mit auf den Weg geben? Hast du irgendwas, wo du sagst, so hey Leute, das möchte ich euch mitgeben?
Also ich glaube, das Wichtigste für mich war wirklich Durchhaltevermögen und harte Arbeit. Ne? Also ich glaube, das Talent ist toll. Man muss am Ende sehr, sehr hart arbeiten und es gibt in dieser Branche so gut wie niemanden, der dir Sachen hinterher wirft. Ich glaube, dass man sehr viel Biss und Durchhaltevermögen braucht. Es ist schwer zu erklären, aber ich glaube, für mich gab es die ganze Zeit immer sehr viele Leute, die versucht haben, mir das auszureden. Die von Anfang an irgendwie gesagt haben, es wird nichts. Oder du wirst in der Schule, wirst du ausgelacht, weil ach, du bist ja das Theaterkind und so. Aber der Knackpunkt ist ja, es muss ja kein anderer dran glauben, dass du das kannst. Es muss ja auch kein anderer sagen, ja, das klappt eh. So, also du musst das machen. Du bist dafür selber verantwortlich. Und wenn ich ein Casting habe, möchte ich am Ende des Tages rausgehen und sagen, ich habe alles mir Mögliche getan. Wenn es jetzt nicht klappt, dann liegt es nicht daran, dass ich was hätte besser machen können. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du rausgehst und denkst, scheiße, hätte ich es mal anders gemacht.
Ja.
Und ich glaube, das ist so eine Grundhaltung, die ich jedem mitgebe, ist so, bring dich selber in die bestmögliche Ausgangslage, lass es dir von keinem ausreden, mach deine Erfahrungen selbst, triff deine Entscheidungen selbst. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man für sein Engagement, für seinen Ehrgeiz, für sein Durchhaltevermögen belohnt wird. Bin ich fest von überzeugt. Es ist ein harter Weg, er ist schwer, er wird einen herausfordern, man wird viel heulen, Rotz und Wasser. Auf jeden Fall haben wir alle. Aber es kommt immer ein Moment, wo man merkt, wäre ich nicht dran geblieben, dann hätte das jetzt nicht geklappt. Und das muss nicht die große Hauptrolle sein. Ich weiß noch, bei Druck, ich wurde angerufen, ich hatte 3 Drehtage. Und das war keine Hauptrolle. Aber völlig wurscht, du hast deine kleine Zehe in die Tür reingeschoben. Jetzt sorg dafür, dass die Tür nicht wieder zugeht. Das ist deine Verantwortung. So. Und das ist, glaube ich, sowas, was ich den Leuten mitgeben würde. Es fällt dir nicht zu. Du musst hart dafür arbeiten. Aber wenn du es tust, wirst du belohnt.
Mega. Ich glaube, genau das lasse ich rauf und runter laufen, diese motivierende Ansprache hier gerade. Großartig. Ich finde das total großartig. Ich glaube, das wird den Menschen wirklich was mitgeben. Ja.
Ja, weil ich muss sagen, bei mir war es ja auch oft so, dass Leute auch gesagt haben, weil meine Eltern vom Theater kommen, weil meine Eltern auf der Busch waren und sie muss ja nicht und das kriegt sie ja. Es kann gut sein, dass ich vielleicht im Theater einen Stein im Brett hatte weil meine Eltern dort waren und ich vielleicht deswegen die Möglichkeit gekriegt habe, ein kleines bisschen früher in den Theater-Jugendclub zu kommen als ein anderer, der vielleicht noch nicht 14 ist. So, ne, kann gut sein, sei mal dahingestellt. Aber alles ab dem Studium habe ich mir selber erarbeitet. Mein Papa hat niemandem Geld zugesteckt an der Ernst Busch, damit die mich aufnehmen. Dass Leute das überhaupt für möglich halten, ist für mich immer ein Rätsel, weil ich glaube, die verstehen nicht, wie eine Schauspielschule funktioniert. Aber das habe ich mir selber erarbeitet. Jedes Casting habe ich mir selber erarbeitet. Jede Rolle, jeder Drehtag. Das ist harte, harte Arbeit, die man aber selber macht. Und das ist, es gibt sicherlich auch Situationen, wo Leute da große Unterstützung bekommen. Und ich gönne es jedem, der unterstützt wird. Aber das ist nicht immer der Fall. Und ich glaube, gerade bei mir war das immer so ein bisschen, für mich war das ein rotes Tuch, wenn Leute so getan haben, als würde mir das in den Arsch geschoben werden. Weil ich weiß sehr genau, wie hart ich gearbeitet habe. Meine Eltern wissen sehr genau, wie viel ich geheult habe und geschrien habe und wie hart das war. Und das Einzige, was sie für mich getan haben, war, mich immer wieder aufzufangen. Aber mehr haben die nicht, ja. Respektvoll, mehr haben die nicht beigetragen. So, ne? Und das ist halt, das ist sowas, weshalb ich so denke, du bist deines eigenen Glückes Schmied. Es macht kein anderer für dich. Es kann auch kein anderer für dich machen. So.
Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, ich stelle mir das auch nicht einfach vor, wenn das Umfeld da keine Anerkennung zollt, sondern es immer so in Abrede stellt, ne, aufgrund der Eltern oder sonst was oder irgendwelche anderen Faktoren. Ich glaube, das ist gar nicht so easy. Ne?
Ja, vor allem in der Schulzeit war es halt schwer, weil alle anderen hatten halt, ich sag mal, normale Hobbys. Ne? Der geht zum Fußball, der geht zum Hockey, die ist im Volleyballverein. So, sehr cool, also you go, that's great. Ich habe nur nie verstanden, warum mein Hobby Theater spielen zu wollen so anders war, als dass der Typ halt zum Fußballverein läuft. Das habe ich nicht verstanden. Warum ist denn das jetzt so ein rotes Tuch? Warum muss man sich darüber so echauffieren? Oder auch Lehrer, die das, weiß ich nicht, bewusst oder unbewusst immer so untergebuttert haben. Ich hatte eine Lehrerin, die aufgrund dessen, dass ich schon damals immer sehr ausschweifend erzählt habe, irgendwann gesagt hat, ich soll auf den Punkt kommen, wir wären hier nicht im Theater. Naja, dieser Spruch hat sich halt etabliert. Der wurde immer wieder von der gesamten Klasse immer wieder zu mir gesagt. Und das bleibt halt hängen. Und das ist frustrierend, wenn man sich so denkt, ich wünschte, wir wären hier im Theater, dann würde es mir nämlich besser gehen. So. Also das sind solche Dinge, wo ich mir so denke, auch das hat mir natürlich insofern geholfen, als dass es meinen Ehrgeiz geschürt hat. Und ich mir so dachte, ja, naja, gut, jetzt erst recht, euch zeige ich's. Aber das ist halt der Zustand gewesen, den ich nie verstanden habe. Und erst als ich in den Theater-Jugendclub kam und dann wirklich mal Leute vor Augen hatte, die genauso waren wie ich, dachte ich mir so, es ist eigentlich ganz schön cool, was wir hier machen. Ich verstehe gar nicht, warum die anderen das nicht sehen. Das ist doch voll geil. So, wir können Theater spielen. Hier kommen Leute, die bezahlen Geld, um uns zu sehen. Wie bescheuert. Das ist ja total krank. So, also, aber das ist halt, du musst halt immer erst an den Punkt kommen, in dir selber diese Stärke und diesen Ehrgeiz auch zu finden, weil es ist super leicht, sich von Leuten unterbuttern zu lassen und zu sagen, okay, die haben recht. Ja. So, das Leichteste ist, dem nachzugeben und zu sagen, ja, okay, I guess.
Ich möchte auch nochmal abschließend nochmal sagen, also ich finde es total toll, dass du da so gut aufgefangen wurdest von den Eltern.
Ja.
Weil ich kann dir wirklich sagen, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, 8 von 10 Menschen, jetzt mal so in den Raum geworfen einfach mal, die haben keine Unterstützung von den Eltern. Ja, ganz im Gegenteil. Ne, die schön von oben runterdrücken. So, natürlich ist auch ein Sicherheitsgedanke dabei. Ich muss sagen, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz hätten die sich, glaube ich, eher gewünscht, da unterstützt zu werden.
Ja, absolut. Ich meine, bei meinem Vater, gut, ist eine komplett andere Generation, aber mein Vater musste halt erstmal Maurer lernen, bevor er in die Schauspielschule gehen durfte. Und das war klar zu DDR-Zeiten und da war das sicherlich auch noch ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, weil er selber dieses Hindernis im Weg hatte und weil er selber jemanden hatte, der eben das sehr krampfhaft versucht hat auszureden, war das nie etwas, was er mir gegenüber machen wollte und meine Mutter auch nicht. Also ja, das war auf jeden Fall, für mich war das immer ein ganz großes Sicherheitsnetz, was ich da hatte, was ich sehr, sehr geschätzt habe. Und ich glaube, wenn man irgendwann Eltern wird, kann man sicherlich vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, woher dieser Schutzgedanke kommt. Denn realistisch gesagt, es ist kein sicherer Beruf. Das ist einfach ein Fakt. So, ich glaube, die Art und Weise ist halt eher so, wie gehst du mit dieser Unsicherheit um? Und wenn man realistisch damit umgeht und sich nicht zu schade dafür ist, auch überbrückungsweise dann halt mal Fritten zu verkaufen, dann gibt's keinen Grund für Eltern, sich da Sorgen machen zu müssen, weil dein Kind hat offensichtlich verstanden, dass es zum Überleben mehr als nur Spielfreude braucht.
Ja.
Aber trotzdem, klar, man will ja auch, dass sich jemand mit einem freut, wenn man eine Rolle bekommt und man nicht irgendwie die ganze Zeit sich dafür verteidigen muss, dass man einen bestimmten Traum hat. Das ist ja im E-Sports genau dasselbe. Also wenn ich jetzt im E-Sports arbeiten würde, würden wahrscheinlich auch viele Leute erstmal sagen, ich verstehe gar nicht, was das ist. Und dann natürlich auch sagen, und davon kann man leben? Ja, kann man, aber muss ich halt den Arsch dafür aufreißen. Das ist wie mit jedem anderen Job auch. Wenn du dir den Arsch nicht aufreißt, klappt's nicht. So einfach ist es. Ich glaube, das liegt aber, glaube ich, viel eben auch daran, dass Leute das halt nicht, die können sich wirklich nichts darunter vorstellen. So. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist beim Schauspieler auch so. Es gibt ja viele Leute, die davon ausgehen, wir verdienen in Deutschland genauso wie die amerikanischen großen Schauspieler.
Ja, das wär schön.
Ich sage euch eins, ich bin eine arme Kirchenmaus gegen die großen amerikanischen deutschen Schauspieler. So. Und ich bin sicherlich keine arme Kirchenmaus, ne? Aber es ist so, man hat kein Wissen darüber. Man versteht es nicht. Und was man nicht versteht, oder was man nicht kennt, das ist natürlich gruselig. Das merken wir ja in allen Lebensbereichen immer wieder.
Also, wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich mich tatsächlich erstmal herzlich bedanken für deine tollen Eindrücke, die du vermittelt hast. Und ich fand es richtig spannend. Also, du hast einen ganz, ganz cool, spannenden Weg hingelegt. Und ich glaube, dass es viele ähnlich sehen werden.
Ja, ich hoffe es. Ich denke halt immer, beziehungsweise was ich halt immer wollte und auch immer noch will, ist so, ich möchte gern so ein bisschen auf eine nahbare Art und Weise eine Inspiration sein. Weil ich weiß noch damals, als ich irgendwie 14, 15 war, klar hatte ich Schweighöfer, der kommt auch aus Chemnitz, aber der war in so hohen Höhen unterwegs, da konntest du gar nicht mehr andocken. Also gut für ihn, ne? So no shade gegen Schweighöfer, he did that. Aber damit konnte ich halt mit 14 nichts anfangen, weil ich sehe ja den Sprung von ich mit 14 nicht zu, wo er da ist. Und dann hatten wir natürlich noch Kraftklub, aber die sind halt Musiker und so. Und ich denke mir immer, wenn ich es schaffe, irgendwie auf eine nahbare Art und Weise mit dem Weg, den ich gegangen bin, so leicht oder erschwer er hier und da vielleicht war, trotzdem Leuten ein bisschen mehr Hoffnung zu geben, dass das nicht unmöglich ist, dann habe ich schon für mein 14-jähriges Ich sehr viel Arbeit gemacht.
Fantastisch. Also ich finde, diese ganzen Ups und Downs, die sind sehr deutlich geworden und ich persönlich fand es sehr bereichernd. Herzlichen Dank erstmal dafür. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start ins Jahre 2025.
Dankeschön.
Dass alles so weitergeht für dich und du weiterhin so viel Freude und Enthusiasmus mit reinlegst, weil das ist ziemlich ansteckend, muss ich sagen.
Dankeschön, das freut mich sehr zu hören.
Herzlichen Dank. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall nochmal einen wunderschönen Abend. Lass es dir gut gehen. Und ja, wer weiß, vielleicht finden wir uns ja nochmal hier im Podcast.
Wer weiß.
Mach es gut.
Bis dann.
Ciao.